Wir lesen heute die Verse 12 bis 14 aus dem zweiten Kapitel des ersten Johannesbriefes und wir erinnern uns daran, dass dieser Brief ganz eng aus der Liebe zum Heiland geschrieben worden ist, weil Johannes der Lieblingsjünger war, an der Brust Jesu liegend. Er durfte vom Sohn Gottes besonders schreiben, während die anderen vom König, vom Knecht und vom Menschensohn schrieben. So konnte er die Innigkeit aber darstellen, was es bedeutet, mit dem Sohn Gottes, das heißt mit Gott selbst in Gemeinschaft zu leben und aus dieser Gemeinschaft unter denen, die zu ihm gehören. Also ein Brief der Gemeinschaft, ein Brief der Familie im Geiste. Und da heißt es dann, im Blick auf Kapitel 2, Vers 12, dass es auch innere Feinde der Gläubigen gibt in den verschiedenen Wachstumsstadien. Liebe Kindlein, ich schreibe euch, denn die Sünden sind euch vergeben durch seinen Namen. Ich schreibe euch Vätern, denn ihr kennt den, der von Anfang ist. Ich schreibe euch Jünglingen, denn ihr habt den Bösewicht überwunden. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr kennt den Vater. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr kennt den, der von Anfang ist. Ich habe euch Jünglingen geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt bei euch und ihr habt den Bösewicht überwunden. Also eine Ansprache an die Familie Gottes und ein Anknüpfen an das, was sie alles wissen. Und eine Erinnerung daran, dass das Wissen nicht untergeht, sondern sich im praktischen Leben immer wieder erzeigt. Hier geht es nicht darum, dass man immer wieder von vorne anfängt. Manche sagen, ja, ich muss von vorne, aber das geht gar nicht. Immer dort anknüpfen, wo man stehen geblieben ist. Von vorne kann man nur einmal anfangen und nicht mehrere Male. Man kann nicht mehrere Male wiedergeboren werden, so wie wir auch nicht leiblich immer wieder wie Säugling oder wie Kleinkinder geboren werden können. Das geht nicht. Sondern wir müssen da wieder ansetzen, wo wir aufgehört haben, in dem Lebenswachstum zu stehen. Allerdings, wir werden nicht gleich Väter im Glauben, die Gott von Anfang an kennen. Das wird ihnen ja zugesagt. Ihr kennt den, der von Anfang an war. Brauche ich euch gar nicht sagen. Ihr seid im Grunde genommen die, die am meisten wissen aus der Erfahrung mit Gott. Sondern da gibt's auch Kinder. Kinder, die gerade am Anfang des Glaubens sind und sie freuen sich darüber, dass ihre Sünden vergeben worden sind. Das ist ja sehr wichtig, dass wenn man von neuem geboren wird, dass man erstmal diese Freude im Herzen hat. Dann staunt man erstmal vielleicht jahrelang darüber, dass einem die Schuld vergeben worden ist. Weil man ja immer wieder dran denkt, was man alles verzapft hat. Nicht nur vor Menschen, sondern vor Gott. Und dann sagt man, danke, dass mir das vergeben ist. Und man hält sich an diesem Punkt sehr lange auf und ist sehr wichtig. Aber das Wachstum soll auch voranschreiten, bis hin zum geistlichen Vater, der viel Erkenntnis und Erfahrung mit Gott gemacht hat und nicht wieder anfängt, wie ein Kind zu leben, sondern wie ein Erwachsener zu leben. Aber mittendrin sind dann auch die Jünglinge. Die sind immer stark. Ja, die sind kämpferisch für ihren Herrn, machen manchmal was Falsches, aber sie kämpfen und wollen das Evangelium, das sie kennengelernt haben, auch nach außen dringen und machen sich sogar auf gegen die Irrlehren und dergleichen. Also wir merken, nicht jeder zu jeder Zeit macht das Gleiche. Kinder können noch nicht kämpfen und Väter brauchen nicht mehr diesen Kampf kämpfen. Sie haben ein großes Vertrauen zu ihrem großen Gott. Ja, und deswegen haben sie eine Kraft im Gebet. Aber es gibt eben diese inneren Feinde für diese Glaubensstadien, die Einzelnen von dieser erfahrenen Freude abzuhalten, wieder zurückfallen zu lassen, wenn möglich, in die Kinderschuhe, wieder zurückfallen zu lassen, in die Jünglingssandalen und nicht mehr als Väter zu leben und nicht mehr die Glaubenssiege in Anspruch zu nehmen. Wo die Gemeinschaft der Gläubigen mit Gott durch Jesus Christus hergestellt worden ist, können wir sagen, will und wird der Versucher, der Satan, immer, immer versuchen, das Werk der Verführung anzusetzen und fortzusetzen. Kein Gläubiger ist davor gefeit. Der Satan geht ja sehr vorsichtig und sanft vor. Jeder Gläubige auf seiner Ebene wird angetastet und es wird versucht, ihn von dem schmalen Weg des Glaubens abzubringen. Von der Freude der Sündenvergebung. Weil manche Gläubige, das ist ja auch in der Seelsorge so, die können sich gar nicht freuen. Die sind so niedergeschlagen, die können nicht Danke sagen. Ja, ich bin ein Kind Gottes. Hat der Satan schon was Großes erreicht. Andere setzen sich zur Ruhe. Ach, die anderen können ja machen. Ja, ich bin Vater im Glauben und für mich ist die Sache vorbei. Und dann hat es der Satan auch geschafft, dass eine geistliche Mobilität und eine Verantwortung im Geist nachgelassen hat. Und die Jünglinge, schlag du mal in der Ecke, da richtest du nicht viel Unheil an. Die werden verführt, an der falschen Ecke zu schlagen oder wie es Bruder Nötzold sagt, auf dem falschen Bein Hurra zu schreien. Ja, das ist so. Und das geht Tag für Tag. Und keiner ist ausgenommen. Deswegen dieser Liebesbrief des Johannes an die Gemeinde, liebe Kindlein, ja. Gemeinschaft mit Gott und untereinander der Gotteskinder soll immer torpediert werden. Wenn auch die Beziehung zu Gott in Ewigkeit nicht mehr verhindert werden kann, das müssen wir allerdings auch betonen, so soll doch die Wirkungskraft des Glaubensstadiums, in dem man sich befindet, gehemmt werden. Ein Kind Gottes soll ja nicht so nach außen leben wie ein Kind Gottes. Ein Jüngling im Glauben soll ja nicht kämpferisch sein. Und ein Vater im Glauben oder Mutter im Glauben soll ja nicht eine Verantwortung für die anderen innerlich tragen. Das will der Widersacher nicht. Christen sind in dieser Welt Zeugen des wahren Lebens mit Gott und zugleich ein Hinweis auf die Tatsache der Verdammnis. Auch das müssen wir immer wieder sagen. Wer Jesus nicht hat, geht verloren. Egal aus welcher Religion er kommt und wie anständig er war oder ist. Er geht verloren, wer Jesus Christus nicht im Glauben aufnimmt. Durch die Kinder Gottes wird also diese Erinnerung immer wieder in die Welt getragen. Es gibt keinen anderen Weg zum Heil, außer in Jesus Christus. Wer an Jesus Christus und sein Werk glaubt, ist in Ewigkeit gerettet. Und wer nicht glaubt, geht ewig verloren. Johannes 3 lese ich mal, Vers 17 und 18 und dann Vers 36 können wir das ganz deutlich lesen. Da heißt es, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass er die Welt durch ihn selig werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Und in Vers 36 steht, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Ganz klare Botschaft, die hier auch durch die Christen, durch die Kinder Gottes in dieser Welt immer wieder ausgerufen wird. Johannes redete also von drei Glaubensstufen, die in unterschiedlicher Weise nicht nur wirken, sondern auch gefährdet sind. Gefährdet sind die Glaubenskraft zum Zeugnis von der Rettung durch Jesus Christus in dieser Welt zu verlieren. Da sind die Kinder, da sind die Väter, da sind die Jünglinge. Die Kinder in Christo, manchmal auch kleine Kinder genannt. Wir denken an das, was Paulus an die Korinther schrieb. Er sagt zu ihnen ja, ihr seid ja Säuglinge, mit euch kann man ja noch gar nicht richtig reden. 1. Korinther 3, 1 bis 2, man muss euch Milch geben. Ihr seid Kinder, ihr könnt noch keine feste Speise haben, Kleinkinder. Diese stehen in der Gefahr, dass ihnen die Gewissheit und die Freude über die Sündenvergebung geschwächt werden kann. Denn Kinder, die sich nicht freuen, und das können wir auch in dem praktischen Alltag in diese Welt hinein rufen und sehen, Kinder, die sich nicht freuen, haben eine schlechte oder keine Kindheit oder sind krank. Kinder normalerweise freuen sich. Ja, und wenn sie sich nicht freuen, dann gucken wir, da stimmt was nicht. Entweder krank oder schlechte Kindheit. Ja, es gibt ja Kinder, die von klein auf so schlechtes Elternhaus hatten, die haben auch mit 20 noch keine Freude, die können gar nicht lachen. Ja, da stimmt etwas nicht. Und da ist etwas zerbrochen worden. Überfröhliche Kinder freuen sich nämlich nicht nur allgemein die Menschen, sondern auch alte Menschen, kranke Menschen und vielleicht auch solche, die in der Seele geschädigt sind. Erlebt man immer wieder. Wenn man Krankenbesuche macht, Kinder mitnimmt, dann freuen sich die Alten. Ja, aber die sind ja nun keine Kinder mehr, aber die freuen sich, weil Kinder haben, wenn sie gesund sind, und auch geistlich gesund sind, wir übertragen das ja in das Geistliche, verbreiten automatisch eine Freude. Ja? Sie wünschten sich dann, die Älteren oder die Kranken auch wie Kinder zu sein. Und dass auch andere Menschen, die noch nicht gläubig sind, das ist dann manchmal schon ein Einladungsimpuls zu Jesus hin. Ich möchte auch ein Kind werden. Ich möchte auch ein Kind Gottes werden. Da ist eine Freude. Aber das will der Satan stören. Ja? Das will der Satan unbedingt verhindern, dass diese kindliche Freude bei den Kindern im Glauben hervortritt. Worüber sollen sich also die Kindlein freuen und welche Freude soll bleiben? Wir haben ja schon etwas angesprochen, nämlich die Sündenvergebung. Jeden Tag neu. Danke, ich bin... Meine Schuld ist vergeben, danke. Ja. Sollen platzen vor Freude darüber jeden Tag, dass sie keine Lasten mehr haben. Dass Gott sie lieb hat. Nicht? Das kommt ja in den Kinderliedern auch immer wieder zum Tragen. Gott hat mich lieb. Johannes erinnert daran und sagt, liebe Kindlein, denkt daran, die Sünden sind euch vergeben. Das sagt er zu den Kindern im Glauben, zu den Jünglingen und Erwachsenen braucht es nicht mehr sagen. Die wissen das schon, ja. Die haben jetzt andere Aufgaben, aber die Kinder sollen daran festhalten und da entwickelt sich die Freude. Die Freude, mir sind meine Sünden vergeben durch den Namen Jesu. Und Johannes will sie nun ermutigen, an dieser Tatsache nicht einen Augenblick einen Zweifel aufkommen zu lassen. Nicht einen Augenblick. Und wir wissen das ja auch im Miteinander, auch in der Seelsorge kommt es ja manchmal sogar heraus, dass jemand sagt, ach, ich habe das Gefühl, meine Sünden sind mir da gar nicht vergeben. Ja, vergessen. Aber das war mal anders. Es gab mal einen Punkt, wo man das wusste. Aber hier hat der Satan sein Spiel gehabt und hat dieses Bewusstsein kaputt gemacht, deswegen auch die Freude. Keine Freude mehr da. Gott hat in Jesus Christus eine vollkommene, eine wirklich vollkommene Erlösung und Vergebung der Sünden geschenkt durch die ausgeführte Strafe für Sünder, die er auf ihm lag, in Jesus Christus. Der Herr hat gesagt, Matthäus 26, 28, wir kennen das ja, mein Blut, das wird vergossen zur Vergebung der Sünden, und zwar für alle. Für alle. Kleine, große, Anfang, Ende. Und in Jesaja 53 lesen wir auch, die Strafe liegt auf ihm. Absolut, total, total. In allen Bereichen, damit wir im Frieden leben. Und das soll bei den Kindern im Glauben immer vorkommen. Ich habe Frieden. Ich habe keine Schuld. Ist vergeben, ich habe meinen Heiland, ich bin gesund, ich bin geheilt im Geist, ja, so wie es ja in Jesaja 53,5 steht. Petrus, der Apostel, zeugte ja auch im Haus des Cornelius, Apostelgeschichte 10,43, und sprach von dem, zeugen alle Propheten, dass allein durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen. Das ist also erstmal der Grund des Glaubens. Ich habe vergeben. Auch Vergebung erlangt. Auch in Antiochien sprach Paulus in dieser Gemeinde, Apostelgeschichte 13, 38, wir haben Vergebung der Sünden in allem. Ihr habt sie in allem, wovon ihr nicht frei werden konntet. Das hat er nochmal betont. Freut euch darüber. Strahlt vor Freude über diesen Zustand. Kindlein, ich schreibe euch, denn die Sünden sind euch vergeben durch seinen Namen. Denkt daran, bleibt darin. Wir finden ja auch die Bestätigung im Hebräerbrief, dem Schreiber des Hebräerbriefes, Kapitel 9, 22. Durch alle, durch Blutvergießen ist Vergebung der Sünden eingetreten. Oder in Kapitel 10, Vers 14. Durch das eine Opfer sind die, die daran glauben, in Jesus Christus in Ewigkeit gerecht und gerettet. Ja, das sollte noch Freude auslösen. Nicht, dass wir jetzt wieder 20% angeboten bekommen von irgendeinem Kaufhaus, wenn wir da was einkaufen. Das ist auch ganz schön. Meistens brauchen wir ja nichts. Aber die eigentliche Freude ist, ich bin in Ewigkeit gerettet. Ja, heute haben wir ja wieder so ein Dings ins Haus bekommen. Zusammenfassend können wir ja schon in diesem Punkt sagen, in Römer 4, Vers 5 bis 7, Glaube an Jesus Christus bringt die totale Vergebung aller Schuld. Selbst diese Schuld, die wir nicht erkennen. Manche leiden darunter und sagen, naja, ich bohre schon und da muss doch noch was. Und die, dann sage ich, wenn der Herr dir das nicht zeigt, dann hör auf zu bohren, sondern glaube, dass er dir die Schuld vergeben hat. Du musst nicht da Forschung betreiben. Wenn der Herr will, erleuchtet er dich darüber. Aber a priori hat er alles vergeben, alles bezahlt. Und wenn wir das im Detail noch tiefer erkennen sollen, wird er uns darüber erleuchten und er macht das dann auch. In Römer 4, 5 bis 7 heißt es, dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Nach welcher Weise auch David sagt, dass die Seligkeit sei allein des Menschen, welchem Gott zurechnet die Gerechtigkeit ohne Zutun der Werke. Als er spricht, selig sind die, welchen ihre Ungerechtigkeiten vergeben sind und welchen ihre Sünden bedeckt sind. Die sind selig. Selig ist der Mann, welchem Gott die Sünde nicht zurechnet. Das ist die große Freude, vergeben. Kindlein, eure Sünden sind vergeben. Diese Freude, wie ich ja schon sagte, will der Widersacher, der Feind Gottes, vernichten. Und die soll nicht nach außen dringen. Die Kindlein sollen verunsichert werden. Kindlein immer im Glauben, anfänglich im Glauben. Wir sprachen ja mal davon von der christlichen Feuerwehr. Ja, das heißt, wenn junge Leute auch in der Jugend zum Glauben kamen, dann sind sie ja Feuer und Flamme, nicht? Und dann wollen sie ganze Welt bekehren und dann kommen die Älteren mit dem Schlauch und wird das Feuer erstmal gelöscht. Ja, bloß nicht so schnell, so schnell, ja? Das ist nicht in Ordnung, dass man das löscht, sondern sie dürfen das, weil sie Kinder im Glauben sind. Sie dürfen überschwänglich sich freuen über das neue Leben. Sie sollen nicht verunsichert werden. Kinder im Glauben werden oftmals vielen Versuchungen ausgesetzt und manchmal sind sie auch erlegen, weil sie ja eben dann die Frage nach der Wahrhaftigkeit der Sündenvergebung stellen. Und ein zweites für die Kindlein. Der Apostel will aber auf die Vergebung der Sünden und die dadurch entstandene Gemeinschaft, das ist ja so wichtig. Ich habe nicht nur Vergebung der Schuld, sondern ich habe Gemeinschaft mit Gott im Heiligen Geist gewonnen. Das ist ja noch größer. Ja, wenn mir jemand mein Verfehlen vergibt, ist es schon gut, aber wenn er keine Gemeinschaft mit mir haben will, dann bin ich auch nicht froh, dass er gesagt hat, ich vergebe dir. Sondern die Gemeinschaft ist dann der Ausdruck der Vergebung der Schuld, die Annahme. Deswegen erinnerte in Vers 14a, der Apostel, dass sie Kindlein durch die Wiedergeburt den Heiligen Geist bekommen haben, den Vater und seine Liebe kennengelernt haben. Sie wissen jetzt plötzlich, wovon sie reden. Und auch im Römerbrief lesen wir in Kapitel 8 dazu, Vers 15 bis 17, ihr habt nicht mehr einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet. Die Furcht ist dann plötzlich weg. Sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Das ist eine ganz neue Ebene, die wir vorher gar nicht kannten, eine Beziehung, die wir zu Gott überhaupt nicht hatten. Aber lieber Vater, und derselbe Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und sind wir denn Kinder, so sind wir nämlich auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, so wir mit Leiden, auf dass wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Das ist dieses Zeugnis, was wir in der Neugeburt in uns tragen, und das pulsiert. Ich habe Gemeinschaft mit Gott. Ich habe einen Platz im Himmel. Ich habe ein himmlisches Erbe. Ich gehöre jetzt zu dem Schöpfer aller Dinge. Das Gleiche können wir nochmal in dem anderen Paulusbrief Galater an die Galater lesen. Da schrieb er nämlich in Kapitel 4, Vers 6, weil wir denn Kinder sind, hat Gott gesandt den Geist seines Sohnes in eure Herzen, und der schreit, aber lieber Vater. Und in Kapitel 3, Vers 26 desselben Briefes betont er nochmal, der Apostel Paulus hier, ihr seid alle Gottes Kinder durch den Glauben an Christum Jesu. Also das ist, ich will mal fast sagen, die unterste Stufe der Gemeinschaft mit Gott und des Glaubens an Gott durch Jesus Christus. Also da ist was los. Und da soll was los sein. Und Johannes erinnert daran, das, was da losgetreten ist bei euch, das muss unbedingt bleiben. Auch wenn es dem Satan nicht gefällt. Achtet darauf, dass euch diese Freude nie, nie, nie genommen oder geschmälert wird. Johannes ging dann einen Schritt weiter und schrieb dann an die Väter. Und da sagte er was ganz Besonderes, ihr Väter, ja, also ihr kennt ja schon alles. Ihr seid so gegründet, euch kann man eigentlich fast gar nichts mehr wegnehmen. Ihr seid so fest, ihr kennt nämlich den, der von Anfang an war. Ihr kennt ihn nicht im Augenblick nur, ja? Die Väter im Glauben können nicht mehr über die Frage der Sündenvergebung erschüttert werden. Sie wissen das, denn sie haben ja hundertfache Erfahrung damit, dass ihnen die Schuld vergeben worden ist. Hundertfache Erfahrung über die Zuwendung Gottes aus der Gemeinschaft mit ihm selber. Denen muss man das nicht mehr sagen. Sie haben ja erfahren, was auch Römer 8 sagt, in Vers 31. Das können Sie ganz deutlich sagen, wenn Gott in Jesus Christus für uns ist, wer soll denn da gegen uns sein? Das sagen die einfach so, und das wissen die auch. Das sind die Väter im Glauben. Die haben da kein Problem mehr. Ja, was wollen wir sagen? Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Welcher auch seinen eigenen Sohn nicht hat verschont, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Ja, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Das wissen wir, das sind Väter im Glauben. Deswegen haben sie eine Ruhe darin, weil sie aus diesem Bewusstsein, dieser Gewissheit schöpfen und leben. Diese Erfahrungswerte sollen aber durch immer neue, unbegreifliche Lebenssituationen und Herausforderungen in Frage gestellt werden. Auch die Väter werden angegriffen. Ja, soll wirklich Gott dir alles schenken? Ist der Himmel wirklich für dich offen? Was sind denn das für Situationen, in denen ich stehe und lebe? Da muss doch noch etwas übrig sein, was der Herr nicht unter seine Füße genommen hat. Das will der Widersacher so sagen und so tun. Glaubensväter sollen sich aber erinnern an ihren Stand, und Johannes schreibt, ihr kennt doch den, der von Anfang ist. Ihr kennt doch den. Ihr habt keinen Grund mehr zu verzagen, weil ihr den kennt von Anfang an, der Himmel und Erde geschaffen hat. Ihr habt eine Beziehung zu ihm. Ihr habt nicht nur einen fernen Glauben an ihn, sondern ihr lebt mit ihm. Ihr Väter, ihr kennt den, der von Anfang an war. Wenn aber Schwierigkeiten überhand nehmen, manchmal in dieser Welt, scheint das Führen Gottes aus seiner Gemeinschaft nicht mehr stattzufinden. Auch das können wir leider manchmal dann vernehmen, wo der Widersacher Raum gewonnen hat, dass Menschen, die Jahrzehnte gläubig sind, plötzlich in eine Situation kommen und fragen, wo ist denn Gott? Obwohl sie 30 Jahre gläubig sind. Ja, das sind Anfechtungen vom Satan, diese gegründeten Gläubigen, die eigentlich alles wissen, von dem Zeugnis, ich kenne den, der von Anfang war, abzubringen. Denn dieses Zeugnis ist gefährlich in dieser Welt. Da könnten Menschen sagen, wenn ich das sehe, dann gibt's doch einen Gott. Und deswegen werden die so angefochten, dass sie vielleicht sogar zweifeln, Kinder Gottes plötzlich zu sein. Haben wir auch Missionare, die lange Zeit plötzlich nicht mehr glaubten, Kinder Gottes zu sein. So angefochten war, obwohl sie hinausgesandt worden sind als Missionare, ein brennendes Herz hatten. Ja? Der Satan will durch Zweifel, wenn möglich, die Glaubenserfahrungen zu keinem einladenden Zeugnis zu Jesus Christus werden lassen. Die Väter haben Glaubenserfahrungen, aber die sollen sie nicht mehr tragen und sie sollen nicht für andere sichtbar werden. Anfechtungen gibt es, schwierige Anfechtungen, im Blick auf die Erfahrungswerte der Glaubensväter. So wie einst die Jünger, die ja Jahre mit Jesus durchs Land gingen, in Johannes 6 lesen wir das ja in Vers 69 und die Verse davor, sind viele mitgegangen. Und die haben sicher auch mitgebetet und die haben immer Ja gesagt und waren dabei und haben sogar verteidigt den Herrn, wenn er angegriffen worden ist. Und dann gab es eine Situation, wo sie selber noch tiefer in die Gemeinschaft gezogen werden, sondern dann gingen sie weg. Ja, das war ja eine Anfechtung und die Jünger standen da. Was ist nun? Was machen wir denn jetzt? Haben die vielleicht sogar recht, die da weggehen? Und wir sind immer noch da und deswegen fragt der Herr, ja, wollt ihr auch? Er hat ja gesehen, dass da, obwohl sie so große Erfahrung hatten, dass da eine Unsicherheit aufkam. Bis Petrus dann stellvertretend für die anderen dann schon sagt, nein, Herr. Also da halten wir an der Erfahrung fest, du hast Worte des ewigen Lebens. Ja, aber die können so stark sein, diese Anfechtung. Oder denken wir doch schon an diese wunderbare Ausstattung, die Gott in der Schöpfung gegeben hat und im Paradies. Die kleinen Anweisungen, die er Adam und Eva gegeben hat, wie man sich verhalten soll. Und da kommt die Schlange. In diese Geborgenheit hinein, in den Erfahrungswert von Adam und Eva hinein, die gemerkt haben, das ist alles gut, was Gott gemacht hat. Uns geht es bestens. Wir haben alles, wir haben keine Not, weder innerlich noch äußerlich. Und dann kommt nur dieser Satz, sollte Gott gesagt haben. Sollte. Und alles wurde plötzlich verändert aufgrund dieses Satzes. Ja, man erinnert sich daran, Gott hat gesagt, von dem Baum soll man nicht essen. Nein, Erklärung, er will nur nicht, dass ihr noch klüger werdet. Sollte Gott gesagt werden. Also Menschen, die umgeben waren von allem Segen, den man sich nur vorstellen konnte, wurden angegriffen, angefochten und es ging tatsächlich bis dahin, dass es zu einer Schwächung kam im Glaubensleben. Oder denken wir an die große Herausforderung und da sind wir ja dankbar, dass wir von Abraham als Glaubensvater reden können. In 1. Mose 22, manche denken, das sei nur ein Bild. Das ist ja kein Bild, sondern das ist eine Realität. Gott hat eine Prüfung zugelassen, so wie auch bei Hiob, und sagte dann nach diesen Geschichten, versuchte Gott Abraham und sprach Abraham, und er sagte einfach, hier bin ich, ja, ich bin ja da, ich kenne dich ja. Und dann sagte der Herr, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, noch dazu den du lieb hast. Geh hin in das Land Moria und opfere ihn daselbst zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen will. Abraham, Vater des Glaubens, Vater, wir reden ja auch von den Vätern mit der Erfahrung, er zeigte, dass er selbst in einer Situation, die er überhaupt nicht verstehen konnte, ja sagte zu Gottes Wegen. Ja, denn es steht da, er stand auf des Morgens, gürtete seinen Esel, nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak, spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, der von Gott gesagt hat, dass er seinen Sohn opfern soll. Das ist Festigkeit im Glauben. Hier verstehen wir, warum Johannes das so schreibt und sagt, ihr Väter, die ihr Gott von Anfang an kennt, ihr kennt ihn von Anfang an, bleibt doch dabei. Egal was kommt, auch wenn eine ganz unmögliche Situation auf euch zukommt, die ihr überhaupt nicht mehr versteht, bleibt trotzdem bei dem Herrn. Denn Petrus konnte später auch schreiben in 2. Petrus 3, dass er mitten in der Prüfung Erfahrung, noch mehr Erfahrung machte mit dem lebendigen Gott. Die Prüfung und auch die Widerstände, die uns ereilen, sollen unseren Glauben sogar festigen. Wir lesen ja im Jakobusbrief, selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Erduldet, das heißt nicht versteht. Er muss sie nicht verstehen. Aber erdulden, weil er den kennt, der von Anfang an war. Deswegen kann er sie erdulden. Noch ein zweites zu den Vätern, wo die Festigkeit bleiben soll, aus der Erfahrung mit Gott. Sie sollen nicht durch Unverständliches und Schwieriges aus dem Bewusstsein der Gemeinschaft und Führung Gottes gebracht werden können, sondern sie sollen vielmehr auf die früheren ihnen bekannten Führungen schauen und daraus erneute Glaubenshoffnung schöpfen. Mit anderen Worten, wenn etwas auf uns zukommt, was wir nicht verstehen und was uns umwerfen will, dann sollen wir daran denken, Herr, damals hast du mir auch geholfen und darum wirst du mir jetzt auch helfen. Wir sollen auf die Glaubenserfahrung uns stützen. Du hast uns damals nie verlassen und du wirst uns heute auch nicht verlassen, auch wenn ich nicht verstehe, wie das zugeht. Ja? Geduld bringt uns immer weiter auf diesem Weg. In Römer 5, Vers 4 heißt es ja, dass Geduld Erfahrung bringt. Erfahrung, Erfahrung mit Gott, damit wir festbleiben. Oder in Hebräer 5, Vers 14, durch Gewohnheit, dass wir doch bei Gott bleiben, bekommen wir geübte Sinne darüber, dass er immer hilft. Immer hilft. Auch wenn ich in einer Situation jetzt stehe, wo ich die Hilfe nicht sehen kann erstmal. Aber weil ich mich immer auf den Herrn, den ich von Anfang an kenne, Vater des Glaubens, mich verlassen habe und er hat immer seine Hilfe zu seiner Zeit gegeben, werde ich sie auch jetzt bekommen. Ich bekomme geübte Sinne, mich immer auf ihn zu verlassen. In Psalm 107, ach, es gibt so viele Stellen, ich kann sie nur immer kurz anreißen, heißt es ja auch, die des Herrn Werke erfahren haben, die sollen ihn loben und preisen, die es erfahren haben. Also wenn man natürlich keine Erfahrung mit Gott gemacht hat, dann bleibt Gott ja außen vor ganz ferne. Aber Johannes schreibt zu denen, die in der Gemeinschaft der Familie Gottes leben, die das wissen. Ja? Also die Gemeinschaft soll gefestigt werden. Jetzt kommen wir noch zu den Jünglingen. Die Jünglinge im Glauben sind die Kämpferischen, die Starken in der Welt, die den Glauben an Jesus Christus durch sein Wort in die Welt tragen. Ihnen soll, wenn möglich, die Gemeinschaft mit Gott durch den Satan in Frage gestellt werden im Blick auf die Verlässlichkeit des Wortes Gottes. Sie werden stark genannt, haben den Bösewicht überwunden, heißt es hier, und das Wort Gottes haben sie ausgebreitet. Und sie sollen stets an dieser Glaubwürdigkeit des Wortes Gottes in jeder Hinsicht festhalten. sollen sich nicht verführen lassen, sollen das Wort Gottes nicht zu einem Scheinwort werden lassen. Denn wer sich auf Scheinworte, das sind Worte durch falsche Propheten, verlässt, ist verlassen und kommt nicht zum Zeugnis der Gnade Gottes in Jesus Christus. In Epheser 6, Vers 17 heißt es ja, Schwert des Geistes, immer mit dem Worte Gottes sich wehren können. Dazu muss ich mich aber darauf verlassen, auf das Wort Gottes. Sie führen den Glaubenskampf. Denken wir auch an die listigen Anläufe des Teufels, wie er Jesus versuchen wollte. Womit? Mit dem Wort Gottes. Der Versucher nutzt das Wort Gottes und setzt Worte in eine falsche Beziehung, um den Kampf der Jünglinge zu stoppen. Sie sollen auf eine falsche Kampfesfährte gelenkt werden. Ja, der Satan wusste ganz genau, was er zu sagen hat, als Jesus diese große Versuchung erlebte. In Matthäus 4, Vers 3 bis 4 trat der Versucher an ihn heran: Wenn du Gottes Sohn bist, dann sprich zu diesem Stein, dass er Brot wird. Und Jesus sagte: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jeglichem Wort, das durch den Mund Gottes geht. Und in Vers 6: Bist du Gottes Sohn, so lass dich hinab, denn es steht doch geschrieben. Kennst du denn die Bibel nicht? Es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir Befehl tun und sie werden dich auf den Händen tragen. Ja, Halleluja, rufen dann viele. Da sind wir schon dabei, ne? Auf dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest, da sprach Jesus, aber es steht auch noch geschrieben, du sollst Gott deinen Herrn nicht versuchen. Das heißt also, der Satan kommt auch zu den starken Jünglingen und will falsche Verbindungen durch das Wort Gottes schaffen, die nicht zusammengehören, und will dadurch sie von dem Kampfe, zu dem sie verordnet sind, abhalten. Oder sie sollen in der falschen Richtung schlagen. Und davon gibt es leider auch sehr viele in unserer Zeit. Und ich will nicht sagen, dass sie es alle irgendwie gar nicht gläubig sind, aber sie sind Verführte. Viele sind Verführte. Sie schlagen in der falschen Richtung. Und sie denken, damit dem Herrn zu dienen. Darum sagte Jesus Christus, passt auf, Matthäus 7, 21, 22, nicht Herr ist gleich Herr. Nicht alle, die Herr, Herr sagen, sind auf der richtigen Seite. Ja, Herr ist nicht gleich Herr. Jesus ist nicht gleich Jesus. Passt auf. Geist ist nicht gleich Geist. Da gibt es Unterschiede. Geist Gottes und Geist des Fürsten dieser Welt. Weissagung und Weissagung sind nicht immer dasselbe. Das eine ist dann Wahrsagen. Ja? Das ist die Verführung, die eben der Satan auch bei den Jünglingen, die doch so stark sind und kämpferisch, ansetzen möchte. Wenn sie schon kämpfen, dann bitte schön nicht einseitig für ihren Heiland. Wir bringen sie auf falsche Fährte. Ich lese uns da nochmal aus dem Propheten Jeremia, Kapitel 21 und dann ab Vers 25 einige Verse. Da spricht der Herr: Ich sandte die Propheten nicht, doch liefen sie. Ich redete nicht zu ihnen, und doch weissagten sie. Ja, was haben die denn geweissagt? Was ganz anderes, ja? Was Gott überhaupt nicht gefiel und was das Volk blockierte. Vers 25, ich höre es wohl, was die Propheten predigen und falsch weissagen in meinem Namen. Das ist diese Verführung, auch heute. Und sagen, mir hat geträumt, mir hat geträumt. Wann wollen doch die Propheten aufhören, die falsch weissagen und ihres Herzens Trügerei weissagen und wollen, dass mein Volk meinen Namen vergesse über ihren Träumen, die einer dem anderen erzählt, gleich wie ihre Väter meines Namens vergaßen über dem Baal. Vers 31, siehe, ich will an diese Propheten, spricht der Herr, die ihr eigenes Wort führen und sprechen, er hat's gesagt. Das haben wir heute auch. Und hier will der Satan die Jünglinge, die da kämpfen, abhalten von dem wahren, klaren Kampf des Glaubens. Ja? Also wir merken, Johannes ist so geführt worden, eine Mahnung des Wortes zu geben. Jünglinge sollen, Jünglinge im Glauben, Verlässlichkeit zeigen im Blick auf das Wort Gottes und deswegen immer alles prüfen. Denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig, was er, der Herr, zusagt. Das ist gewiss. Und dieses Wort soll reichlich unter uns wohnen. Und wer sein Wort hält, so haben wir es ja auch im zweiten Kapitel bereits schon gelesen, im ersten Johannesbrief, in dem ist die Liebe Gottes vollkommen. Wer das Wort Gottes hält, nicht Mischmasch aus der Welt, nicht religiöse Dinge, die der Satan ins Feld führt. In der Offenbarung 3, Vers 10, ich komme da zum Schluss, wurde ja auch der Gemeinde zu Philadelphia gesagt, euch kann ich weiterführen. Ihr habt festgehalten an meinem Wort. Nur an meinem Wort. Ihr habt eine kleine Kraft, aber das habt ihr getan. Ihr habt festgehalten. Deswegen werde ich euch auch bewahren vor der Versuchung des Satans, die über den ganzen Weltkreis gehen wird. Wir fassen da zusammen. Die inneren Feinde im Leben der Familie Gottes brauchen nicht zum Zuge kommen, wenn wir in allen Dingen dem Heil in Jesus Christus absolut vertrauen und dem Wort Gottes absolut vertrauen. Gott hält uns täglich in seiner Gegenwart fest und fördert somit das Lebenszeugnis, dass auch andere Menschen sehen und anerkennen müssen, dass es einen Gott gibt, das Lebenszeugnis der Gnade in Jesus. Vergebung, Erfahrung, Überwindung. Das sind diese drei Stufen, die in den Glaubenssäulen vorhanden sind bei Kindern, Vätern und Jünglingen. Und dazu will der Herr sich immer wieder bekennen und uns festigen, dass wir darin bleiben. Kinder, Väter, Jünglinge, Vergebung, Erfahrung, Überwindung. Soweit zu diesen Versen aus dem ersten Johannesbrief.